Algin hat sein blasses, müdes Gesicht in seine aufgestützten Hände gebettet wie in eine Wiege. Seine dunklen Augen sind starr vor Nachdenken und ohne Blick nach außen. Der Stürmermann nimmt aus seiner schweren Mappe zärtlich und behutsam ein langes, schmales, weißes Seidenpapierpaket. Zärtlich und behutsam löst er kleine rote Gummibänder von dem Paket. Feierlich hüllt er das Seidenpapier ab. Ich bin sehr neugierig. Einen kahlen, kleinen Zweig. Von einem Jasminstrauch könnte er sein, von einem Fliederbusch, hält der Stürmermann vorsichtig und liebevoll in den Händen wie eine Mutter ein schlafendes Baby. Und er gibt den Zweig Breslauer, voll zarter, feierlicher Vorsicht, so wie man seines Lebens Kostbarkeit in die treuen Hände des besten Freundes legt. »Danke«, haucht Breslauer, hält den Zweig voller Andacht und weiß nichts mit ihm anzufangen. »Es ist nämlich«, sagt der Stürmermann nach längerem Schweigen. »Es ist nämlich, dass ich es erforscht habe. Nur Sie als Löwenmensch werden es ganz begreifen können. Es gibt doch Routengänger, kennen Sie Routengänger? Sie laufen mit einem gegabelten Zweig über die Erde, um nach Wasser zu suchen, nach verborgenen Quellen. Die Routengänger sind Auserwählte und von den Sternen bestimmte. Die Rute in ihrer Hand schlägt auf den Boden, wenn tief unter dem Boden eine verborgene Quelle ist. Nach der reinen, arischen Quelle wird dann gegraben und es kann sehr viel Geld mit ihr verdient werden. Ich habe jetzt diese Rute herausgeforscht, um die Juden zu erkennen. Man erkennt nämlich die Juden nicht immer. Der Stürmer schreibt, dass sie die Kinder des Teufels wären. Der Teufel hat furchtbar viel Gestalten, die er annimmt. Aber ich entlarve ihn mit meiner Rute. Es gibt solche Juden, die nicht aussehen, als wären sie Juden. Und es gibt Christen, die nicht aussehen, als wären sie Christen. Ich entlarve sie alle mit meiner Rute. Ich halte sie in der Hand und gehe mit ihr in Straßenbahnen und gehe mit ihr auf der Straße. Ich rühre mit der Rute an die Rücken der Menschen und wenn meine Rute ausschlägt, ist es ein Jude. Tatsächlich fängt der Zweig in Breslauers Hand an zu zucken. »Sie sind mein Freund«, sagt der Stürmermann zu Breslauer. »Sie sind Löwegeborener. Sie allein können mich verstehen. Ich habe noch zu keinem Menschen von meiner Erfindung gesprochen. Ich muss sie erst weiter ausprobieren. Vorige Woche habe ich einen Straßenbahnschaffner entlarvt durch meinen Zweig. Meine Rute ist ausgeschlagen auf seinem Rücken, als er einer Frau, die neben mir saß. Die Frau hat mir auf den ersten Blick gefallen, als er der Frau den Fahrschein knipste. Was ist denn aber?
Ich muss es fragen.
Was ist denn aber, wenn ein Löwe geborener Jude ist?
Sie sind noch jung, sagt der Stürmermann und sieht mich längere Zeit hindurch ernsthaft an. Sie können das alles noch nicht so verstehen. Bei den Juden setzt das Tierkreiszeichen aus.
Und nun möchte ich weinen, denn ich verstehe wirklich nichts. Und ich glaube auch nicht, dass ich was verstehe, wenn ich alt werde. Nur als ich Franz liebte, habe ich die Welt verstanden und war froh. Wer liebt, betet. Alles war klar. Ich wollte gut sein. Ich glaube, man fängt an, alles richtig zu machen, wenn man gut sein will. Und ich glaube, ich mache alles falsch, wenn ich immer nur will, dass andere gut sein sollen zu mir. Ich will geliebt werden. Alle wollen geliebt werden. Auf 1000 Menschen, die geliebt werden wollen, kommt vielleicht einer, der lieben will. Vater unser, mein Herz ist ein Klumpen Trauer.
Feierabend,
ruft der Wirt und rauft sich ein Lachen aus der Kehle. Er ist Bayer und rauft gern, wenn er getrunken hat, aber niemand ist da zum Raufen. Algin hebt sein armes Gesicht aus der Wiege seiner Hände. Seine Hände lassen seinen Kopf los. Einen Augenblick lang schwankt sein Kopf, müde, hilflos und verzweifelt, als hätten ihn zwei treue, stützende Freunde im Stich gelassen. Breslauer steht. Er will den Stürmermann nicht zahlen lassen. Der Stürmermann will ihn nicht zahlen lassen. Der Kellner rechnet. Falsch, richtig, falsch. Er will nach Hause. Er sieht weiß, knittrig, verfallen aus. Auch ein gutes Trinkgeld kann ihn für heute nicht mehr frisch und froh machen. Er ist so müde, dass ihm Geld gleichgültiger ist als Schlaf. Wir stehen vor dem Lokal auf der Straße. Trostlos, wie verfallene Pfandstücke. Keiner weiß mit sich selbst noch was anzufangen. Keiner weiß mit den anderen noch was anzufangen. Eine leimige Müdigkeit hat uns zusammengeklebt. Nur mit Anstrengung können wir uns voneinander lösen. Alle sind betrunken und ihre Sehnsucht ist Beharrlichkeit. Nur Heini ist noch böse und wach. Die Luft riecht nach faulender Frische und aufgebrochenen Gräbern. Es wird Frühling. Alles Tote fängt an zu leben. Wozu? Nur um wieder zu sterben? Eine bleiche blaue Helle schwimmt herab. »Gehen Sie jetzt«, sagt Heini zu dem Verkäufer des Stürmers. Der Stürmermann kann sich von Breslauer nicht trennen. Er schüttelt Breslauers Hand so wild und inbrünstig, wie ein Kind einen Kirschbaum schüttelt zur Zeit der Kirschenreife.
»Es tut mir leid, dass Sie sich lustig über ihn machen«, sagt Breslauer und sieht dem Stürmermann nach, der mit heftigem Schwung, schwer beladen, in eine dunkle Seitenstraße einbiegt.
»Ich wusste es, Breslauer«, sagt Heini. »Ich wusste, dass Ihnen nicht zu helfen ist. Alle Menschen sind für Sie rührend. Der Stürmermann ist rührend. Sie selbst sind rührend, ich bin rührend. Meine alte Bordellmutter, zu der ich jetzt gehe, ist rührend. Der künftige Nazi-Dichter Algen Moder ist rührend. Schade, dass alle diese rührenden Menschen einander umbringen wollen.«
»Ich werde mich umbringen«, ruft Algen und schreitet davon mit gespreizten, verzweifelten Schritten. »Algen, nimm mich mit!« Er hört mich nicht.
»Kommen Sie«, sagt Heini. »Kommen Sie, Breslauer, Sie sind dumm. Halten Sie Dummheit nicht für Güte.«
Man hat mich vergessen. Ich habe in einer dunklen Ecke gestanden und alles gehört. Man konnte nicht wissen, dass ich noch da war, aber man hat mich vergessen. Alle sind fort und ich gehe allein nach Hause. Es ist nicht weit, aber es ist meine eigene Schuld.
7. Schön ist jeder Tag, den du mir schenkst, Marie-Louise. Der Dieter Aaron zieht das Grammophon auf. Gerti steht neben ihm. Ihr Kleid ist aus kornblumenblauem Samt. Nackt und weiß schimmert ihr Rücken. Blaue Luftschlangen hängen in ihren Locken. Es sieht hübsch und lustig aus. Bunte Luftschlangen hängen von allen Lampen herab, schlängeln sich über Tische und Sessellehnen. Liskas Fest. Liskas Karneval. Dabei ist Karneval längst vorbei, Ostern naht, Fastenzeit ist. Alle bewegen sich lustig und lebhaft, mit Worten und Schritten und Lachen. Trotzdem riecht es nach traurigem Aschermittwochmorgen. Dabei ist der Morgen noch weit, längst noch nicht ist Mitternacht. Erst 9 Uhr abends ist es, gerade fängt's von der nahen Kirche her an zu läuten. Schön ist jeder Tag, den du mir schenkst. Schön sieht die Gerti aus. Der schwarze Engländer verbrennt ihr fast den nackten Rücken mit seinen Blicken. Sie merkt es, ohne es zu sehen. Jede Frau merkt, wenn sie bewundert wird. Aber mir liegt eigentlich nur daran, wenn der Mann, in den ich verliebt bin, es bemerkt. Männer sind leider so dumm. Die muss man immer erst auf sowas aufmerksam machen. Gerti macht den Dieter aufmerksam. Der legt seine Hand auf ihre Schulter. Gerti ist glücklich, dass er sowas Gefährliches tut. Denn es ist gefährlich. Hoffentlich achtet niemand darauf, außer dem Engländer.
»Viele schöne Menschen sind hier«, sagt der Engländer. »Und sehr glücklich sind sie alle.«
Er trinkt ungeheure Mengen Moselwein, obwohl die Liska nachmittags noch extra Whisky für ihn bestellt hat. Heute Morgen, als ich in der dicksten Arbeit war, sind die Engländer gekommen. 3 Stück. 2 Junge und ein Alter. Die beiden Jungen sind schlank und dunkel. Der Alte hat eine saubere rosa Glatze, eingerahmt von weißen Haarpuscheln. Alle drei sind englische Journalisten und wollten den Algin sprechen, den sie vor einigen Jahren mal kennengelernt haben. Sie machen eine Studienreise durch Deutschland, um das umgewandelte deutsche Volk zu studieren. Es gefällt ihnen sehr. Algin war nicht da. Wahrscheinlich ist er zur Bibliothek gegangen, um Studien für seinen neuen historischen Roman zu machen. Liska hat die Engländer für heute Abend eingeladen. Nun sind sie hier. Algin ist immer noch fort. Seit heute Morgen. Er ist wohl oft schon den ganzen Tag unterwegs gewesen, hat unterwegs gegessen und geschrieben. Aber er weiß doch, dass heute das Fest ist. Mir ist nicht ganz wohl, mir ist ängstlich zumute, wenn ich an Algin denke. Warum musste der Heini ihm auch gestern sagen, er solle sich umbringen? Sowas sagt man doch nicht, sowas. Vielleicht ist der Algin jetzt ganz und gar verrückt geworden. Die Betty Raff ist auch in Unruhe um Algin. In der Küche steht sie und kocht sich einen Beruhigungstee. Ein backfischhaftes Stilkleid trägt sie aus laubfroschgrünem Taft. Am Ausschnitt steckt eine gehämmerte Metallbrosche von der Art und Größe eines Brustschildes, wie es altertümliche Frauen in wagnerhaften Opern tragen. »Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte?«, fragt mich Betty Raff. Ihre Stimme zittert. Ihre Hände streuen verschiedene Gesundheitsteekräuter in einen Topf. Das Wasser auf dem Herd fängt an zu brodeln. Betty ist vegetarisch und edel, weil sie nur das Körperlose, Reine und Geistige will. Aber ich habe noch nie jemand gesehen, der sich derart ununterbrochen mit seinem Körper beschäftigt wie diese Vegetarierin. Ich kenne Trinker, ich kenne Fresser, die viel mehr Zeit haben, an Geistiges zu denken, als Betty Raff. »Jetzt würde mir ein Apfel gut tun«, sagt sie, und dann reibt sie andächtig einen Apfel zu Mousse und isst ihn. Oder sie kocht feierlich eine Kräutersuppe, um ihr Lebensgefühl zu erhöhen. Wenn sie drei Pflaumen gegessen hat, muss sie hinterher eine Viertel Zitrone langsam einnehmen. Im Frühling macht sie eine Frühlingskur und braucht abends 5 Radieschen. Mal muss sie rohes Gemüse essen, mal gekochtes. Sonntags isst sie Weizenflocken und eine Art von Sägespänen in Milch oder Fruchtsaft verrührt. Sie isst aber nicht, sondern speist, weil Essen nur etwas für gewöhnliche Leute ist. Manchmal findet sie, dass ihre Speisen Bratenduft angenommen haben, wodurch ihr das Blut vergiftet wird. Dagegen muss sie reinen Traubenmost trinken und löffelweise Gemüsesäfte. Jede Stunde bereitet sie sich was anderes und isst es mit so ernster, traurig, vorwurfsvoller Miene, als bringe sie einer rohen, verständnislosen Umwelt ein großes, rührendes Opfer. Mir kommt die Betty Raff nicht edel vor, obwohl jetzt sogar schon der Algin an ihre gütige Reinheit glaubt. Wie sollte er es auch nicht, da sie ihn bewundert? Vielleicht tut sie nur so, aber er glaubt ihr, denn er ist verlassen von sich, Gott und der Welt. Wo ist Algin? Man muss ihn suchen, man muss ihn finden, sagt Betty Raff und sinkt auf den schmutzigen Küchenstuhl neben dem Herd. Die ganze Küche ist voll wilder, festlicher Unordnung. So zerrauft kann eine Küche nur aussehen, wenn in der Wohnung gefeiert wird. Diese Küche ist jetzt ein Meer von Gläsern und unabgewaschenem Geschirr. Tücher liegen umher, schmierig bleiche Lumpen. Wurstpellen ringeln sich auf dem Küchentisch zwischen Käserinden, leeren und halbleeren Konservendosen. Der Mülleimer platzt fast. Braunes, blaues, weißes, knittriges Papier quillt aus ihm. Weinflaschen, leere und volle, stehen in einer Ecke. Ein dunkles Heer von Weinflaschen. Nicht wundern würde es mich, wenn es anfinge, plötzlich zu marschieren. Vor den dunkel glänzenden, strammen Weinflaschen liegt ein armes, freundlich braunes Brötchen. Ich will es aufheben. Betty Raff weint. Ich habe sie noch nie weinen gesehen. Was soll ich tun? Ehe man einen Menschen nicht weinen sah, kann man sich nicht vorstellen von ihm, dass er weinen könne. Ich schäme mich, das nackte Weinen zu sehen. Was soll ich tun? Das Licht flackert schwach und taumlich von der Decke herab. Flackert in die Tasse mit grünlich-braunem Kräutertee, die Betty Raff mit zitternder Hand hält. Sie sollte jetzt den Tee trinken. Die dicke, schildartige Brosche an Bettys magerem Hals wankt unter Bettys verzweifeltem Atmen, auf und nieder. Auf ihrem laubfroschgrünen Taftkleid hat sich ein Fettfleck breit gemacht. Rund und dunkel liegt er auf Bettys Schoß. Und sie hat doch solchen Abscheu vor Fett, das von Fleisch kommt.
Schau, Betty, den Fleck reibe ich aus mit warmem Wasser. Weine nicht. Du verschüttest den Tee. Gib mir die Tasse, ich setze sie auf den Herd.
Zum ersten Mal sage ich du zur Betty. Es kommt mir komisch vor, Weinende mit sie anzureden. Noch ein paar Brötchen muss ich zurechtmachen. Sektflaschen auf Eis legen, Mokkatassen abwaschen, mich mit Fräulein Bärwald beschäftigen und der alten Frau Aaron, damit die nicht auf Dieter und Gerti Acht geben. Um 10 Uhr hat sich die Gerti mit dem Kurt Pielmann im Henningerbräu verabredet. Er darf nicht wissen, dass sie auf einem Fest ist voller Juden und Mischlinge. Natürlich will Gerti nicht zum Kurt Pielmann gehen, sondern beim Dieter bleiben. Darum muss ich Pielmann anrufen, kurz nach 10 im Henningerbräu, und sagen, die Gerti liege krank bei mir im Zimmer. Keinesfalls könne sie heute kommen. Andauernd müsse sie sich übergeben. Der gestrige Abend mitsamt dem Alkohol habe ihr den Magen verdorben. Weiter rollen Bettys Tränen. Feuchte Kälte kriecht durch die Fensterritzen. Auf hohen, fädigen Beinen tastet sich eine Spinne langsam die weiße Kalkwand herab. Spinne am Abend erquickend und labend. Vielleicht kann noch alles gut werden. Was kann gut werden? Der Wasserhahn tropft auf widerliche, unregelmäßige Art. Klick, ich zähle bis 7. Klick. Ich zähle wieder bis 7, 8, 9, 10, 11. Endlich, klick. Ich friere in meinem Kleid aus rosa Seide. Ein Band aus dunkelrotem Samt trage ich um die Taille gebunden. Ob ich hübsch aussehe? Ich hatte noch gar keine Zeit, Freude an mir zu haben. Klick. Hör auf zu weinen, Betty, hör auf. Ich werde den Algin suchen. Sofort werde ich gehen, um ihn zu suchen. Ich kenne die Lokale, in denen er verkehrt und sich festsäuft, wenn er traurig oder wütend ist. Man könnte auch anrufen in den Lokalen, aber vielleicht würde er sich verleugnen lassen. Ich werde ihn finden und herbringen. Du musst zu den Leuten gehen derweil, Betty, hörst du? Zur Frau Aaron musst du dich setzen und sie ablenken von Dieter und Gerti. Bettys Kopf hebt sich und sie spricht mit ihrer mageren, kühlen Stimme. Sie müssen ihn finden, Susanne. Sie sind seine Schwester.
Lore, 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 schön sind die Mädchen von 17, 18 Jahren.
Wo ist mein Mantel? Algin will ich suchen. Die Wohnung ist voll von Grammophonmusik, Luftschlangen, Lachen. Was hat die Betty eigentlich, um Algin zu weinen? Liska sollte weinen um ihn. Liska hat das Recht, um ihn zu weinen. Liska hat die Pflicht, um ihn zu weinen. Wenn schon durchaus geweint werden muss, hat Liska zu weinen. Liska weint nicht. In der Diele sitzt sie mit Dr. Breslauer, hört nicht, was er spricht, starrt mit ausgebrannten Riesenaugen immer auf die Tür. Heini ist nämlich noch nicht gekommen. Die Diele ist hergerichtet als kleine Bierstube. Die ganze Wohnung haben wir umgearbeitet heute Morgen. Jetzt ist sie keine Wohnung mehr, sondern eine Art Restaurant, in dem man sich aber doch nicht so leicht und angenehm fremd fühlen kann wie in einem Restaurant. Denn es riecht immer noch nach Wohnung. Eine Wohnung hat sich als Restaurant verkleidet. Alle Möbel leben verkleidet. Dick und frech sieht die Anrichte aus, mit den vielen Schnapsflaschen und den Horden von Salaten und bunt belegten Brotscheiben und Brötchen. Sehr viel Geld kostet so ein Fest. Der Algin muss es bezahlen. Wovon? Er verdient doch nur noch so wenig. Er ist schlapp geworden in der letzten Zeit, der Algin. Zu schlapp, sich gegen irgendetwas zu wehren. Die Wohnung riecht heiß und bedrängend nach Rosen. Rosen blühen auf allen Tischen. Ganze Büsche von Rosen wuchern aus großen schwarzen Vasen, die in allen Zimmerecken auf der Erde stehen. Der Kopf tut mir weh von dem flirrenden Duft.
Es ist kaum Frühling und die Zeit der geruchlosen Blumen. Im Vorgarten wachsen Schneeglöckchen und bunte kleine Krokusse. Und vor meinem Fenster steht ein Magnolienbaum mit fleischigen, silbrig-weißen Knospen im schwarzen, blattlosen Geäst. Liska sieht schön aus. Breslauer summt, muss sie denn zum Städtle hinaus und du mein Schatz. Er küsst Liska die Hand, langsam und verzweifelt. Wie abgeknickt liegt sein Fuß neben dem Stuhlbein und sieht aus, als stöhne er. Der alte, babyhafte Engländer und ein junger Engländer kommen, um nach dem vielen Moselwein ein Glas Bier zu trinken und um bei Liska zu sein.